ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zu unserem Sonderpodcast über die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Heute gibt es den zweiten Teil, vor allem mit einem ganz detaillierten Blick auf das Libretto und auf die große Form des Stückes. Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, dieser Choral, der ist so etwas wie der zentrale Choral der Johannespassion. Wir erklären auch gleich, warum das so ist. Das hat etwas mit der Anordnung der Chöre, vor allem im zweiten Teil der Johannespassion, zu tun. Zuerst aber schauen wir mal ganz allgemein auf den Text dieser Passionsvertonung. Das Rückgrat ist natürlich der Bericht aus dem 18. und 19. Kapitel des Johannesevangeliums über die Passion Christi. Und da wird das Leiden Jesu ja ganz anders dargestellt als in den anderen drei Evangelien. Michael, kannst du den Johannes da vielleicht mal ein bisschen einordnen?
Ja, lieber Bernhard, ich kann das probieren. Ich bin jetzt kein Theologe, aber so viel ist auch bei mir hängen geblieben.
Das musst du jetzt nicht immer wieder betonen.
Es ist der späteste der jetzt uns überlieferten Evangelienberichte. Und Es ist aufgeschrieben worden dann zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, als man schon deutlich die Folgen dieser christlichen Tradition spüren konnte, wo einfach auch klar war, also Jesus hat da etwas in Gang gesetzt, das lässt sich nicht mehr aufhalten. Er ist unser Herrscher, er ist Gottes Sohn und daran gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr. Also um es jetzt mal ein bisschen platt zu sagen, im Johannesevangelium und jetzt speziell auch in der Johannespassion ist Jesus viel mehr Gott als Mensch. Und das sieht man auch darin, dass jetzt mal verglichen mit Matthäus, ja, wir eben zum Beispiel nicht einen Jesus haben, der schon im Garten Gethsemane menschliche Züge zeigt, ja, und seinen Gott anruft, auch dann in der eigentlichen Kreuzigungsszene, diese Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, die gibt's hier nicht. Hier heißt es schlichtweg, es ist vollbracht. Und wir erleben eben auch zugleich, gerade bei dem Verhör durch Pilatus, dass eben dieser Jesus jetzt nicht wie ein unterwürfiger Angeklagter auftritt, sondern eben auch wie ein Gott, der ist kaum angreifbar. Und was vielleicht noch als letzter Aspekt hinzukommt, das Volk, was am Ende entscheidet, Jesu hinrichten zu lassen. Bei Johannes ist das kein anonymes Volk, sondern hier heißt es anders als in den anderen Evangelien, die Juden, als die Jesusmörder. Und das ist tatsächlich alles nur zu erklären aus dieser Sicht. 100 Jahre später, wir haben bereits eine christliche Tradition und es wird kein Zweifel mehr daran gelassen, dass das der Gottessohn gewesen ist.
Und gerade diese Personifizierung des Volkes auf das jüdische Volk hat natürlich immer wieder auch bestimmte Diskussionen in Gang gesetzt, gerade in den letzten Jahrzehnten. Ja. Immer wieder wird auch dem Werk Anti-Judaismus vorgeworfen. Wir wollen uns hier keinesfalls drücken um dieses Thema, haben dafür auch eine eigene Podcast-Folge vorgesehen. Das wird sein im vierten Teil dieses Podcasts über die Johannespassion. Jetzt aber wollen wir erstmal allgemein im Text fortfahren, also Johannesevangelium als Rückgrat und dieses ganz besondere Evangelium. Aber das reicht Bach bzw. seinem Librettisten nicht ganz aus, denn es gibt Zusätze.
Tatsächlich, also an zwei Stellen sind die zu finden. Also da geht es über Johannes hinaus. Also einmal die Reue des Petrus, also der Moment, wo eben Petrus dreimal seinen Herrn verleugnet hat. Das wird angereichert durch Passagen aus dem Matthäusevangelium, um das eben stärker zu charakterisieren. Und dann außerdem noch nach der Kreuzigung die Naturereignisse. Die werden bei Johannes nicht beschrieben, die werden ganz ausführlich bei Matthäus beschrieben und tatsächlich in der uns heute geläufigen Fassung der Johannespassion, da wird eben aus dem Matthäus-Evangelium übernommen und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten auf und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und stunden auf, viele Leiber der Heiligen. Das ist eine Übernahme aus Matthäus. Man muss dazu sagen, in der ersten Fassung 1724 der Johannespassion, da wurde noch nicht an der Stelle auf Matthäus zurückgegriffen, sondern offensichtlich auf Markus Evangelium. Da heißt es ganz kurz bei Markus 15, Vers 38, und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken von oben an bis unten auf. Das wollte man sich offensichtlich nicht nehmen lassen, dass man eben diese Tremor-Szene zumindest kurz mit drin hat. Die fehlt halt bei Johannes, weil wie gesagt, bei Johannes ist Jesus Gott und ist dieses Sterben ein ganz Erhabenes.
Und wenn wir gerade darüber reden, denke ich, hören wir uns diese beiden Zusätze aus Matthäus an. Zunächst diese Reue des Petrus. Er ging hinaus und weinete bitterlich. Was macht Bach draus?
Eins der ergreifendsten Melismen der Musikgeschichte.
So trauert also Petrus darüber, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Und die zweite Übernahme aus einem anderen Evangelium, die braucht man eigentlich gar nicht weiter zu kommentieren. Die hören wir uns, glaube ich, einfach nur so an.
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde bebete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und schon der
ja, da erbebet also auch die Erde und Bach hat sich's hier erlaubt, beziehungsweise sein Librettist, dass da nicht nur Johannes Text, sondern auch Matthäus Text hinzugekommen ist. Wie gesagt, in welcher Fassung und genau das klären wir nächste Woche. Ja, neben dem Bibelwort gibt es jetzt in der Johannespassion viele betrachtende Texte für Chöre und Ariosi und Arien. Jetzt die große schwierige Frage, nach welchen Prinzipien hat das dieser uns leider nicht bekannte Dichter zusammengefasst?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also wir stellen fest, es gibt viele Einflusssphären bei diesem Passionslibretto. Ich würde mal davon ausgehen, der Schreibtisch war ziemlich voll. Da wird natürlich die Bibel gelegen haben, aufgeschlagen, Johannesevangelium. Sicherlich werden dort auch kommentierte Bibelausgaben gelegen haben, wo praktisch nochmal ein bisschen vielleicht Stimulation dann erfolgte, wie kann ich das eine oder das andere auslegen. Was aber ganz nah an der Schreibfeder unseres Librettisten immer gelegen haben muss, war ein Passionslibretto, das vielleicht das berühmteste des Barock gewesen ist. Und zwar ein Passionslibretto mit dem Titel »Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus« in gebundener Rede vorgestellt. Und zwar von einem gewissen Barthold Heinrich Brockes oder wie die Hamburger sagen Brooks. Das war ein Ratsherr in Hamburg, der eine wunderbar geschliffene Feder hatte. Der hat ganz tolle Gedichte geschrieben. Auch also wie der Flora und Fauna beschreiben kann, ist unglaublich. Und wie gesagt, 1712 macht er dieses Passionslibretto. Es ist ein sogenanntes Passionsoratorium, was sich dadurch von unseren typischen Figuralpassionen absetzt, dass es eben komplett auf das 1:1 Zitieren von biblischen Passionsberichten verzichtet. Und hier wird die komplette Handlung in eigenen Worten wiedergegeben. Sehr, sehr viele Arien, das ganze Worte von Brockes gedichtet um es Reinhard Kaiser, dem berühmtesten Opernkomponisten seiner Zeit, in Hamburg damals der große Star vorzulegen, dass er es vertonen kann. Uraufführung dann im Hamburger Dom. Und dieses Libretto hat es nicht nur dem Kaiser angetan, sondern es hat ganz, ganz viele Komponisten angefasst. Also innerhalb des nächsten Jahrzehnts ist es erstmal Johann Mattheson in Hamburg, dann Georg Philipp Telemann in Frankfurt, Gottfried Heinrich Stölzel in Gotha, Fasch in Zerbst und nicht zu vergessen Georg Friedrich Händel. In London setzt er sich auch hin und vertont dieses große Libretto. Also dieser Text von Brockes war ganz en vogue. Und unser Leipziger Librettist, der eben Bach zur Seite stand, der besaß das Libretto auch. Aber er hat eben es nur ausgeschlachtet. Und tatsächlich auf Schritt und Tritt in den Arien finden wir teilweise wortgleiche Passagen oder einfach Passagen, wo man merkt, hier hat der Leipziger Textdichter an dem Brockes entlang gedichtet, hat sich sehr, sehr stark von ihm inspirieren lassen. Und das merkt man auch gleich in der allerersten Arie.
Ja, wollen wir mal vielleicht vergleichend lesen. Also bei Bach eine Altarie. Von den Stricken meiner Sünden mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Mich von allen Lasterbeulen völlig zu heilen, lässt er sich verwunden.
Ja, also Jesus, der sozusagen für uns leidet und am Ende für uns gestorben ist, aber jetzt eben auch all die Marter hinnimmt. Ja. Und das alles geht ganz eindeutig zurück auf die allerersten Verse der Brockes-Passion. Die gingen eben nicht los mit Herr, unser Herrscher, sondern da steht am Anfang ein Chor der gläubigen Seelen und der heißt, mich vom Stricke meiner Sünden zu entbinden, wird mein Gott gebunden. Von der Laster Eiterbeulen mich zu heilen, lässt er sich verwunden. Es muss meiner Sündenflecken zu bedecken, eigenes Blut ihn färben. Ja, es will ein ewig Leben mir zu geben, selbst das Leben sterben.
Also ist noch eine Spur drastischer, würde ich mal sagen.
Ja, und auch mehr vielleicht Metaphern, ne? Mehr Metaphern und auch nochmal kunstvoller, weil ja im Grunde diese zwei zusätzlichen Zeilen, ja, es will ein ewig Leben mir zu geben, selbst das Leben sterben. Das ist eigentlich ein großartiges Bild. Das, denke ich mal, hat der Leipziger Textdichter auch deshalb nicht übernommen, weil er ja jetzt das Ziel hatte, eine Arie daraus zu machen, die auch irgendwie der Da Capo-Struktur gerecht werden muss. Und dennoch sieht man, alle zentralen Bilder der Arie sind bei Brockes vorgeprägt.
Wir hören zunächst aber erstmal den wunderschönen auch Chor von Reinhard Kaiser aus der ersten Vertonung mit dem Originaltext von Brockes.
Eingangschor des Stücks.
Thank you.
Das ist also Reinhard Kaiser. Er vertont dieses Libretto von Barthold Heinrich Brokes. So, und jetzt macht Bach aber eben, oder beziehungsweise sein Librettist, eine Arie draus mit einem ganz anderen musikalischen Impetus.
Die Stricke der Sünden, die werden hier in Bachs Noten wieder wunderbar bildhaft dargestellt.
Soweit die erste Arie aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, von den Stricken meiner Sünden mich zu entbinden. Wie gesagt, das geht auf Barthold Heinrich Brokes zurück. Eine zweite Sache wollen wir noch machen im Vergleich, denn es ist ja ganz interessant, wie die unmittelbaren Zeitgenossen von Bach denselben Text vertont haben. Und zwar betrifft das die Arie Eilt ihr angefochtenen Seelen. Diese Arie, die begleitet nämlich den Kreuzweg Christi, also die Tochter Zion, singt da personifiziert. Sie gibt sozusagen die Richtung vor, indem sie sagt, eilt ihr angefochtenen Seelen. Und der Chor fragt dann mehrfach nach, wohin? Und geantwortet wird, nach Golgatha. Und sowohl in der Brokes-Fassung als auch in der Fassung, die Johann Sebastian Bach verwendet, ist der Text fast gleich. Mhm. Wir wollen es trotzdem genau wissen. Bei Bach heißt es also, eilt ihr angefochtenen Seelen, geht aus euren Marterhöhlen.
Ja, und bei Brokes heißt, geht aus Achsafs Mörderhöhlen. Also für die bibelkundischen, Buch der Richter 11, Vers 1, da findet man den Bezug. Achsaf ist der Name einer kanaänischen Stadt, auf die jetzt hier angespielt wird. Aber das war wahrscheinlich dem Leipziger Textdichter schon zu komplex und deswegen hat er das einfach mal geäxt.
Also ganz deutlich vereinfacht hier. Ja. Dann kommt eilt, wohin, fragt der Chor, nach Golgatha. Nehmet an des Glaubens Flügel.
Brokes eilet auf des Glaubens Flügel.
Flieht, wohin? Zum Kreuzeshügel bei Bach.
Zum Schädelhügel bei Brokes.
Also wieder ein bisschen deutlicher, kräftigere Sprache. Eure Wohlfahrt blüht allda.
Und bei Brokes heißt eure Wohlfahrt blühe da, also letztlich dasselbe.
Und jetzt haben wir drei Vertonungen dieser Arie mal rausgesucht, die wir Ihnen präsentieren wollen. Zunächst die Erstvertonung wieder von Reinhard Kaiser und da hören wir mal rein. Die Tochter Zion wird hier von einer Sopranstimme gesungen und es geht ziemlich geschwind zu.
Hey!
Ja, das ist richtig typisch Reinhard Kaiser. Ich meine, wir müssen uns vergegenwärtigen, der vertont dieses Libretto, ohne dass er sich jetzt schon auf irgendeine andere Parallelvertonung beziehen kann.
Er ist der Erste.
Ja. Und er macht's, wie es ein Opernkomponist eben macht. Also sowohl in den Instrumenten als auch in den Koloratoren der Sängerin eilt es gewaltig. Also lange 16. Ketten, aber es sind doch eher sehr fröhlicher Charakter.
Ja,
das Entscheidende ist
in
Dur, ja, das Entscheidende ist aber, dass auch Kaiser sich schon gesagt hat, wenn der Text so dialogisch angelegt ist, kann ich das jetzt nicht alles den Solisten singen lassen, sondern brauche ich einen Chor, der dieses Wohin hineinsingt. Ja, und da würde ich mal sagen, hat er jetzt den Standard gesetzt und jetzt sind wir gespannt, ob alle anderen sich da drauf gesetzt haben oder wie das so gelaufen ist.
Kandidat 2, Georg Friedrich Händel, macht das ganz anders. Er vertont die Arie in Moll, da klingt es auch deutlich schwermütiger.
Hier würde ich jetzt mal sagen, dieses eilt, ihr angefochtenen Seelen, das führt bei Händel zu einer Figur, die viel mehr fliegt als eilt. Ja, sind große Legatobögen, die anders als bei Bach dann später nach unten führen immer, also Figuren Richtung Boden bewegen die sich. Der Moll-Charakter, es hat eine große Ernsthaftigkeit. Also hier wird natürlich dem Rechnung getragen, dass es nach Golgatha und zur Kreuzigung geht. Ja, also das trifft die Dramatik vielleicht sehr viel mehr als das, was Kaiser gemacht hat. Auf der anderen Seite, wo er ihm total folgt, ist diese dialogische Struktur, also dass der Chor tatsächlich dann in den Dialog mit dem Sänger tritt und dieses Wohin hineinsingt. Aber wie gesagt, es ist eher ein Fliegen und die ganze Tragik des Vorgangs ist schon sehr viel deutlicher herausgekehrt. Bei Kaiser könnte man sagen, 1:1 in der Oper und es könnte auch praktisch der Marsch zum Richtplatz sein von irgendeinem, keine Ahnung,
Verurteilten König
oder erwischten Liebhaber oder wie auch immer.
Und Kandidat 3 ist Georg Philipp Telemann. In Frankfurt am Main hat er seine Version der Brockes Passion vorgestellt. Auch er hat natürlich diese Arie vertont und da singt ein Tenor und es wird wieder recht schnell geeilt.
Fliegt, 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 fliegt. Golgatha.
Ja, und dieser Telemann wandelt ganz klar in den Fußstapfen von Reinhard Kaiser. Also das ist wieder Opernmusik vom Feinsten. Wir haben sehr, sehr schnelle Koloratorenketten. Das ganz Besondere, glaube ich, ist, wie der Telemann es schafft, den Chor freizustellen. Weil wirklich dieses Wohin, da endet der Lauf ja, des Solisten und plötzlich tritt der Chor auf und völlig unbegleitet singt er das hinein. Das wird, glaube ich, noch mal sehr viel akzentuierter da hineinkomponiert als jetzt bei unseren beiden anderen Vertonungen. Aber ich würde sagen, also ganz klar die Opernschule.
Und jetzt muss natürlich Bach kommen, ist klar. Den müssen wir jetzt hier einpflegen. Aber bevor wir diese Arie von Bach erörtern, ganz kurz die Frage. Kann es sein, dass Bach eine dieser drei Versionen Kaiser, Händel, Telemann irgendwie gekannt hat? Zumindest
also,
in Abschnitten.
Ich halte es für sehr gut möglich, dass er die Telemann-Vertonung gekannt hat, weil die hat sich ab 1717 rasend verbreitet. Und sie muss auch in Leipzig vorhanden gewesen sein. Wie gesagt, wir haben diesen Beleg einer Aufführung an der Neukirche 1717.
Schräg gegenüber, ne?
Also das war nicht weit weg. Mhm. Und mit dem Musikdirektor der Neukirche, Balthasar Schott, mit dem war Bach in engem Austausch. Der war zwar 1717 noch nicht der Musikdirektor gewesen, der ist erst in den frühen 1720er Jahren gekommen, also kurz vor Bach. Aber das Stück war auf jeden Fall in seiner Reichweite. Könnte mir auch vorstellen, dass das Kaiserstück nicht schlecht verbreitet war. Auch muss sich der Händel sehr bemüht haben, dass seine Passionsmusik, also seine Version der Brockes Passion, von London aus weit ins lutherische Deutschland schwappte. Mhm. Aber vielleicht hören wir mal in die Musik rein und dann können wir ja nochmal abgleichen, wo uns da die Parallelen am augenfälligsten sind und vielleicht entwickeln wir da noch die eine oder andere Idee.
Gut, dann kommt also jetzt die Bach-Version aus der Johannespassion. Wie gesagt, nur minimale Textänderungen. Jetzt ist es eine Bass-Arie geworden und das Wohin wird natürlich auch wieder vom Chor gesungen und ganz zentral ist nicht nur die Molltonalität, sondern die sogenannten Hämiolen. Was das ist, klären wir vielleicht nach dem Hören. Yeah. Ja, vielleicht war es ein bisschen ungerecht jetzt, dass wir erst diese drei vorangestellt haben und jetzt diese ganz bekannte Version, die wir alle im Ohr haben, natürlich von Johann Sebastian Bach hinstellen. Aber letztlich ist es auch Aufgabe dieses Podcasts, ein bisschen Vergleichskompositionen vorzustellen. Also Johann Sebastian Bach macht das als Bass-Arie und ich finde immer, das entscheidende Element dieser Arie ist diese rhythmische Verschiebung, die es ständig gibt, diese Hemiolen, das also eigentlich ein Dreiertakt ist, aber in diesem Dreiertakt durch Verschiebungen der Akzentuierung im Grunde ein gerader Takt vorgegaukelt wird zwischendurch und man manchmal überhaupt nicht weiß, in welchem Metrum bin ich hier. Und das zeigt ja letztlich die Situation, die hier auch ist, also diese Ausweglosigkeit. Es geht eben nach Golgatha. Ja.
Und es ist auch ganz klar in Bachs Musik, die Ereignisse lassen sich nicht mehr aufhalten. Und klar, man muss fair bleiben, du hast schon gesagt, wir alle kennen das Stück in- und auswendig und das hat jetzt für uns den Standard der Vertonung dieses Textes gesetzt. Die anderen haben sich auch alle was dabei gedacht. Aber ich finde, was dem Bach besonders gut gelingt, ist tatsächlich auch diese panische Frage oder diese angstvolle Frage tatsächlich der Gemeinde, wohin, die so glaubhaft rüberzubringen, weil sich da ja auch die Notenwerte nochmal beschleunigen. Das wird wiederholt, wohin. Das entwickelt nochmal einen Drive, das habe ich bei den anderen nicht. Und ansonsten finde ich aber tatsächlich, wenn ich die Musik einfach nur höre, dieser vier Vertonungen, würde ich am meisten wetten, dass der Bach tatsächlich den Händel gekannt hat, weil ich da schon die meisten Parallelen auch im ganzen Gestus sehe.
Sagen wir so, wir können sicher sein, dass Bach immer die Augen und Ohren offen gehalten hat nach den modernsten Musikalen, die es gab. Und wenn Brock es so in aller Munde gewesen ist, dann wird er wohl auch sich bemüht haben, die Noten mal zu sehen.
Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, tatsächlich ist Händel im Jahr 1719 einmal in Halle gewesen. Das ist das Jahr, in dem die Progespassion entsteht. Da hat er seine Mutter besucht und Bach soll ja von Köthen aus ihn eingeladen haben zu sich, aber es hat leider am Ende nicht funktioniert. Aber vielleicht ist er zumindest irgendwie an die Noten herangekommen. Ja, und natürlich, wenn Bach so früh neugierig war auf die Musik Händels, war sicherlich auch klar, die großen Opern, die der Händel damals in London komponiert hat, für die hatte Bach nicht so richtig eine Bühne, die aufführen zu können. Kantaten hat Händel in London nicht komponiert, aber diese Passionsmusik, die war letztlich gemacht für das Repertoire in den lutherischen Kirchen in Deutschland. Und das war eigentlich von den vielen Vokalwerken, die Händel komponiert hat, das einzige Stück, was Johann Sebastian Bach theoretisch bei sich verwenden konnte und auch übrigens, das müssen wir noch sagen, verwendet hat. Allerdings erst im letzten Jahrzehnt seines Thomaskantorats, Mitte der 1740er Jahre, hat Bach durch einen Hauptkopisten, einen seiner Thomaner, sich die komplette Partitur von Händels Progespassion abschreiben lassen und sicherlich dann auch in den 1740er Jahren aufgeführt in Leipzig. Wir wissen nur nicht, ob er es tatsächlich 1724 schon kannte, das Stück, und es praktisch in seinem Kopf mit herumschwirrte, als er seine Johannespassion zu Papier gebracht hat.
Kommen wir mal zurück zur Johannespassion. Wir wollten ja vor allem über den Text heute reden, haben wir ja auch gemacht, indem wir dieses Vorbild Brockes hier sehr ausführlich besprochen haben. Neben diesen Brockes-Texten gibt es aber auch noch andere Quellen, die wir beschreiben können für die Dichtung der Johannespassion. Wo kommt der andere Text her? Oder was gibt es noch für Autoren, die wir kennen?
Also richtig konkret legen ließ sich die Herkunft der Arie Ach, mein Sinn. Und die kommt aus einem ganz anderen Traditionskreis. Also Progespassion gehört nach Hamburg. Ach, mein Sinn ist eine Dichtung, die geht zurück auf Christian Weise, den berühmten Rektor des Zittauer Gymnasiums, der in den 1670er, 80er Jahren ein ganz breit rezipierter, berühmter Autor von Schauspielen gewesen ist. Und der hat mehrere so kleine Gedichtsammlungen vorgelegt und 1674 eben erschien eine Sammlung, da findet man drin eben diese Verse überschrieben mit der weinende Petrus. Und unser Leipziger Kompilator hat auch diesen Text mehr oder weniger eins zu eins in sein Passionslibretto integriert. Ganz erstaunlich, also ganz isoliert da eben einen Weisetext. Und wer weiß, ob nicht vielleicht der eine oder andere Text auch noch ein ganz, ganz konkretes Vorbild hat, was wir noch nicht benennen können.
Dann gibt es natürlich neben diesen Ariendichtungen die vielen Choräle. In der Johannespassion 12 Choräle sind's. Einer ist eingefügt in eine Arie. Nach welchen Kriterien kann man das überhaupt sagen? Sind die ausgewählt worden?
Ja, ich würde erstmal sagen, sie sind vor allem ausgewählt worden dahingehend, dass sie inhaltlich passen, um eben die jeweilige Szene in der Passion didaktisch aufzubereiten. Und was dabei herausgekommen ist bei diesen 12 Chorälen, ist eben eine Auswahl aus Kirchenliedern aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In aller Regel Kirchenlieder, die ohnehin zur Rubrik Passionslieder gehören. Aber es ist doch eine große Bandbreite. Also Vater unser im Himmelreich, Martin Luther, ist dabei, eine Strophe da. Dann dreimal Herzliebster Jesu von Johann Hermann, das ist frühes 17. Jahrhundert. Nur einmal, anders als in der Matthäus-Passion, Paul Gerhardt, O Welt, sieh hier dein Leben. Und dann noch sehr prominent, das ist schon wieder zweite Hälfte, 17. Jahrhundert, Paul Stockmann, Jesu Leiden, Pein und Tod. Eines der bekanntesten und beliebtesten Passionslieder des Hochbarock. Und so haben wir eine bunte Mischung aus 16. und 17. Jahrhundert und zugleich auch bunte Mischungen, was die Perspektive der Choräle betrifft. Diese Choräle des 17. Jahrhunderts, die sprechen oft aus der Ich-Perspektive, also was das einzelne Individuum sozusagen zur Handlung sagt. Das 16. Jahrhundert ist eher die Wir-Perspektive. Und da haben wir auch also wirklich eine große Bandbreite.
Apropos Ich- und Wir-Choräle, vielleicht können wir da für jeden mal ein Beispiel finden. Fangen wir mit den Älteren an, also mit dem Wir-Choral zum Beispiel. Was wäre da möglich?
Na, was gut passen würde, Christus, der uns selig macht. Ein Reformationslied, Michael Weise, ganz musterhaft die Wir-Perspektive.
Vielleicht lese ich kurz. Ja. Christus, der uns selig macht, kein Bös hat begangen, der ward für uns in der Nacht als ein Dieb gefangen, geführt vor gottlose Leut und fälschlich verklaget, verlacht, verhöhnt und verspeit, wie denn die Schrift saget, steht am Beginn des zweiten Teils. Das wäre also ein Wir-Choral und jetzt im Gegensatz dazu ein Ich-Choral.
Nehmen wir Paul Gerhardt, oder?
Paul Gerhardt, ja. Das ist der Choraldichter des 17. Jahrhunderts. Und welcher wäre das?
Naja, die Reflexion gleich im ersten Teil der Passion auf den Backenstreich, den da Jesus abbekommt von einem Knecht, ja, was einfach überhaupt nicht geht. Und da wird passgenau Paul Gerhardt herausgeholt, wer hat dich so geschlagen? Und da werden tatsächlich zwei Strophen dieses Chorals zitiert im Passionslibretto. Und ich würde jetzt sagen, wir hören uns die zweite Strophe an, weil die noch mehr Ich ist als die erste. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und das betrübte Marterherr.
Das wäre also ein Beispiel für einen Ich-Choral von Paul Gerhardt, gedichtet im 17. Jahrhundert. Ja, und Michael, dann gibt es einen dieser 12 Choräle, wo wir eigentlich überhaupt nicht wissen, wo er herkommt. Und dieser eine Choral steht auch noch sehr zentral. Und auf den müssen wir natürlich auch besonders eingehen, durch dein Gefängnis, Gottes Sohn.
Ja, Bernhard, du sagst, durch dein Gefängnis, Gottes Sohn, muss uns die Freiheit kommen. Dein Kerker ist der Gnadenthron, die Freistatt aller Frommen. Denn gingst du nicht die Knechtschaft ein, müsst unsere Knechtschaft ewig sein. Und das passiert eigentlich inmitten des Verhörs durch Pilatus, also tatsächlich in der Mitte der Passion angelegt. Und wir suchen noch heute in den Gesangbüchern, wo dieser Choral herkommt. Wir finden ihn nicht in Gesangbüchern, aber er lässt sich nachweisen in einem Hamburger Passionslibretto, was auf den Hamburger Textdichter, der auch viel für das Hamburger Opernhaus gemacht hat, Christian Heinrich Postel. Es ist unklar, ob Postel tatsächlich diesen Text gedichtet hat oder ob das wiederum tatsächlich auf irgendein Gesangbuch zurückgeht, was wir noch nicht identifiziert haben. Das Besondere ist nur, und darauf hat Friedrich Smend, ein großer Bachforscher aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, das erste Mal aufmerksam gemacht, dieser, nennen wir es jetzt mal Choral, steht wirklich in der Mitte des Stücks. Denn wenn man sich anschaut, wie die ganze Konstruktion der Johannespassion ist, namentlich die Verortung der einzelnen Volkschöre, da sind gewissermaßen spiegelbildlich angeordnet, wenn man sie betrachtet, nach vorn beziehungsweise nach hinten geblickt, von diesem Choral aus. Ja, und deswegen gibt es eben auch die These, dass hier im Grunde das Herzstück der Passion vorliegt. Ich teile das jetzt nicht so ganz, ja, weil es mir jetzt leid tut zu sagen, wenn das jetzt wirklich das Herzstück ist, was ist dann eigentlich mit all diesen besonderen Momenten, wie dann eben die eigentliche Kreuzigung, die Zerfließerarie oder der Eingangschor und so weiter. Aber es ist eben doch ganz erstaunlich, dass man eine Symmetrie in dem Stück verfolgen kann, was die Torbachöre, also die großen Volkschöre betrifft, wenn man sie betrachtet von der Mitte aus, und das ist dieser Choral.
Das ist also dieser zentrale Choral durch dein Gefängnis Gottes Sohn, der irgendwie in der Mitte steht und diese ganzen Turbichöre ordnet. Und das wollen wir kurz auch mal unter Beweis stellen. Ich habe zwei Turbichöre jetzt ausgesucht, die wirklich im gleichen Abstand vor und nach diesem Choral stehen. Zunächst, wir haben ein Gesetz. Da wird also drauf hingewiesen, dass es ein Gesetz ist, nachdem Jesus sterben soll.
Ja, und das steht natürlich am Beginn dieser Verhörszene. Und hier hat es Bach musikalisch geschafft, das ganze Philistertum, was jetzt stur nach Gesetz verfahren will und muss, ja, heute würde man sagen, vielleicht die unbeweglichen Staatsbeamten, sehr treffend musikalisch zu porträtieren in einer Art Schulfuge.
Das ist also der Chor, wir haben ein Gesetz, der vor dem Choral durch dein Gefängnis steht. Und unmittelbar nach dem Choral kommt ein weiterer Volkschor. Lässest du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht. Also diese Ansage des Volks an Pilatus, sozusagen auch eine Drohung.
Ja, Druckausübung.
Druckausübung. Und da verwendet Bach die gleiche Musik, die er vorher komponiert hat, allerdings einen Ton tiefer.
Und es wird die gleiche Unbeweglichkeit des Volkes damit ganz treffend dargestellt.
Das waren also zwei Turbe-Chöre. Zuletzt lässest du diesen los, um zu zeigen, wie Bach hier die Chöre spiegelt. Man könnte das auch noch mit weiteren Turbe-Chören hier unter Beweis stellen. Ja, wir haben lange jetzt über den Text der Johannespassion geredet in diesem zweiten Podcast zu dieser Passionsmusik von Johann Sebastian Bach.
Und vor allem klar gemacht dabei, dass er nicht vom Himmel gefallen ist, dass er also gewissermaßen viele Väter hat, ja. Und also Prokes Weise, dann diese bunte Zusammenstellung an Chorälen oder Pseudochorälen, durch dein Gefängnis, da wissen wir es ja nicht so genau. Also Flickenteppich.
Aber da muss ich natürlich jetzt fragen, können wir diesen Dichter, der das Ganze zusammengestellt hat, irgendwie identifizieren? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Und die zweite Frage ist, ist es überhaupt ein Dichter oder ist es eher ein Kompilator, ein Zusammensteller?
Ja, Bernhard, das ist eine Art Gretchenfrage zur Johannespassion. Wir können das nicht beantworten. Dafür müssten wir einfach die genaue Übersicht haben zur Herkunft der einzelnen Texte. Und manches ist ja noch offen. Dennoch ist es mit sehr viel Sinn und Verstand gemacht. Wenn du in ältere Literatur schaust, Albert Schweitzer gehört da dazu, einige andere. Es kam oft dieser Vorwurf des Flickenteppichs, ja. Einfach unterschiedliche Herkunft, kein so richtig großer Bogen. Das sind die zentralen Vorwürfe und diese Vorwürfe sind überzeugend, wenn man als Maßstab das Libretto der Matthäus-Passion nimmt, wo wir ja wissen, Christian Friedrich Henrici alias Picander hat es gemacht aus einem Guss, hat natürlich trotzdem zugleich auf den Matthäus-Passionsbericht zurückgegriffen und hat auch viele Choräle hier mehr noch des 17. Jahrhunderts übernommen. Das ist bei der Johannespassion nicht der Fall. Bloß ich finde Flickenteppich ein bisschen zu kurz gegriffen. Was, glaube ich, sehr gut diesem Textdichter oder Kompilator gelungen ist, letztlich eine Art Handlungsgerüst zu entwerfen, was 5 Abschnitte hat, die sehr genau im Grunde die einzelnen Akte der ganzen Passionsgeschichte und Kreuzigung darstellen. Also wir haben am Anfang eine große Szene, ein Porträt, Gefangennahme. Dann folgt eben diese wirklich tragische Verleugnung, die da Petrus vornimmt. Ja, das ist also die zweite Szene, ganz zentral mit Ach mein Sinn, wo willst du endlich hin? Ja, unglaubliche Arie. Dann als drittes großes Bild Verhör und Geißelung, dann als viertes Kreuzigung und Tod und zuletzt Grablegung. Und für mich sind das wirklich 5 gigantisch große musikalische Fresken, die diese Passionsgeschichte nach Johannes schildern. Und ja, es fehlt vielleicht sozusagen die Einheitlichkeit der Sprache, aber durch die Bildhaftigkeit, die in allen einzelnen Szenen entsteht, muss ich sagen, ist das für mich eine ganz anfassbare, sehr dramatische Schilderung der Passionsgeschichte. Und man muss ja sagen, sie hat ja Bach offensichtlich dazu animiert, mit einer großen Bandbreite an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten das Ganze in Szene zu setzen. Und diese Passion, die lässt wirklich keinen kalt. Sie ist hochdramatisch. Und gerade auch durch dieses Spielen mit vielen Metaphern, die der Prokes erfunden hat und die unser Leipziger Kompilator dann aufnimmt, aufgreift, ein bisschen noch fortspinnt, ist es eben auch eine ganz metaphernreiche, bildhafte Sprache. Und das ist für jeden Komponisten, haben wir öfters schon mal in unserem Podcast gesagt, gut, weil dann sprießen die musikalischen Ideen.
Und für Bach war es insofern auch gut, dass er mehrere Fassungen dieses Werkes erstellt hat. Und das ist jetzt der Cliffhanger zur nächsten Folge. Ja. Denn da wollen wir die mal auseinandernehmen. 4 Fassungen mindestens gibt's von der Johannespassion. Wir werden beim nächsten Podcast genau darüber sprechen. Das war's für diese heutige 2. Folge. Sie haben mehrheitlich Auszüge gehört aus der neuesten Aufnahme der Johannespassion von Bach mit dem Thomaner Chor Leipzig und der Akademie für Alte Musik Berlin unter Leitung von Andreas Reitze. Aber es gab auch noch ein paar andere Aufnahmen, die wir so eingemischt haben. Sie können diesen Podcast natürlich wie immer nachhören, entweder auf der Seite der MDR Mediathek oder in der ARD Audiothek. Und zum Schluss gibt es ein Choral, nämlich den Schlusschoral des ersten Teiles, Petrus, der nicht denkt, zurück.
Classic.